Es ist Freitag und wieder Zeit für unseren Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Es grüßt Sie herzlich Gregor Dornis. Auch natürlich in Südtirol alle diejenigen, die uns nun über Radio Maria dort hören. Schön, dass auch Sie mit dabei sind. Es gibt Dinge, bei denen jeder weiß, was gemeint ist. Und bei denen aber gleichzeitig keiner so richtig weiß, was es eigentlich ist. Und dazu gehört ohne Zweifel auch die Liebe. Klar, Liebe, wissen wir schon, die Welt ist voll davon. Ob das öffentliche Privatleben eines in die Jahre gekommenen Tennisstars, ob Vorleser oder Love Parade, ob Datenbänke der Partnervermittlungen oder Chatrooms, nur die Liebe zählt. Aber was ist es, was da zählt? Um es mit Ingeborg Bachmann zu sagen, erklär mir Liebe, was ich nicht erklären kann. Nicht nur, aber gerade auch für Christen ist ein solcher Satz ein alter Hut. Auch für Christen ist die Liebe in bestimmter Hinsicht geheimnisvoll, ein Geheimnis. Aber wie das eben auch bei Christen so ist, das heißt nicht, dass man dieses Geheimnis nicht verstehen könnte. Ganz im Gegenteil. Christen setzen da noch einen drauf. Sie sagen nämlich, Liebe ist nicht einfach nur eine Sentimentalität oder sagen wir ein Gefühl. Nein, sie ist eine Tugend. Und damit ist keineswegs eine spießige Bravheit gemeint. Christen halten die Liebe für eine göttliche Tugend. Und das können nur noch der Glaube und die Hoffnung für sich beanspruchen. Und ganz nebenbei, der Apostel Paulus hat da mal so eine Andeutung gemacht, dass auch unter diesen Top 3 die Liebe den Sprung auf Platz 1 schafft. Glaube, Hoffnung, Liebe. Mit diesen drei sogenannten göttlichen Tugenden beschäftigen wir uns hier im Grundkurs des Glaubens seit einiger Zeit. Und heute ist es nun der dritte Teil in dieser Reihe. Und heute geht es um die Liebe, wie wir am Beginn des Rosenkranzgebetes immer beten, Jesus, der in uns die Liebe entzünde. Was es dazu zu sagen gibt, was es mit der Liebe im christlichen Sinne auf sich hat und warum wir dann eben so beten, Jesus, der in uns die Liebe entzünde, über all das wird uns auch heute wieder in dieser Reihe zu Glaube, Hoffnung und Liebe Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz aufklären. Er ist uns dort zugeschaltet. Grüß Gott, Pfarrer Rellstab.
Grüß Gott, Herr Dornis. Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Glaube, Hoffnung, Liebe. Heute also geht es um die Liebe. Nun sind wir zunächst gespannt, Ihnen zuhören zu dürfen, Pfarrer Rellstab.
Ja, gerne. Sie haben es bereits gesagt, Herr Dornis, dass die Liebe sehr vielfältige Bedeutungen hat und heute die ganze Welt voll Liebe ist, beziehungsweise mindestens von der Liebe spricht. Und ich möchte versuchen, anhand des heutigen Vortrags ein bisschen Licht auf das zu werfen, was wir eben aus unter der göttlichen Tugend der Liebe verstehen. Bleibt niemand etwas schuldig, nur die Liebe schuldet ihr einander immer. Das sagt der heilige Völkerapostel Paulus an die Römer. Und das ist eine von vielen Stellen in der Bibel, die von der Liebe sprechen. Vielleicht gipfeln alle diese Aussagen über die Liebe in der Bibel in einer Aussage des Johannes, dass das Wesen Gottes Liebe ist. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, im Kapitel 4, Vers 16 und dann noch einmal, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Gott ist die Liebe. Also Gott ist die Quelle aller Liebe. Und Gott ist die Liebe ist auch der Titel der ersten Enzyklika von Papst Benedikt XVI. Liebe ist zweifellos eines der am meisten gebrauchten Wörter, aber auch eines der am meisten missbrauchten. Es gibt so viele verschiedene Bedeutungen und Verständnisse des Wortes Liebe. Liebe und tue, was du willst, hat zum Beispiel der heilige Augustinus einmal gesagt. Ja, stimmt das? Und wenn es stimmt, welche Art von Liebe meint er? Und welche Form der Liebe ist gemeint, wenn wir von der göttlichen Tugend der Liebe sprechen? In seiner schlicht genialen Enzyklika beschreibt Papst Benedikt die in der Bibel vorkommenden Begriffe der Liebe. Er schreibt, der Liebe zwischen Mann und Frau, die nicht aus Denken und Wollen kommt, sondern den Menschen gleichsam übermächtigt, haben die Griechen den Namen Eros gegeben. Nehmen wir hier schon vorweg, dass das Alte Testament das Wort Eros nur zweimal gebraucht, während es im Neuen Testament überhaupt nicht vorkommt. Von den drei griechischen Wörtern für Liebe, Eros, Philia, Freundschaftsliebe und Agape, bevorzugen die neutestamentlichen Schriften das Letztere. Das im griechischen Sprachgebrauch nur am Rande gestanden hatte. Der Begriff der Freundschaft, Philia, wird dann im Johannesevangelium aufgegriffen und in seine Bedeutung vertieft, um das Verständnis zwischen Jesus und seinen Jüngern auszudrücken. Dieses sprachliche Beiseiteschieben von Eros und die neue Sicht der Liebe, die sich in dem Wort Agape ausdrückt, zeigt zweifellos etwas Wesentliches von der Neuheit des Christentums, gerade im Verstehen der Liebe an. Wir kennen also drei Begriffe für die Liebe. Eros, das ist die erotische, auch sexuelle Liebe. Die Philia, das ist die freundschaftliche Liebe, die eben die Beziehung des Jesus mit seinen Jüngern zum Ausdruck bringt. Und die Agape, das ist die hingebende christliche Liebe. Alle drei Formen der Liebe haben als Ziel den Glauben an Gott, von dem, wie wir gehört haben, jede Liebe kommt, weil er die Liebe selbst ist. Bei den Formen von Philia und vor allem Agape verstehen wir das sofort, dass sie das als Ziel eben den Glauben an Gott haben. Aber soll auch die erotische Liebe zum Glauben an Gott führen? Bei den Griechen wurde Eros als göttliche Macht gefeiert, als Vereinigung mit dem Göttlichen. Das hat sich in den heidnischen Religionen in der Form der Fruchtbarkeitskulte niedergeschlagen, zu denen die heilige Prostitution gehört, die in vielen Tempeln blühte. Die Erfahrung zeigte aber, dass der Eros so in einer falschen Weise vergöttlicht worden ist, weshalb sich das Alte Testament ihn als Perversion des Religiösen ansah und ihn mit aller Kraft bekämpfte. Denn die erotische Liebe in der Tempelprostitution führte durch den Missbrauch der Frauen als Objekte der eigenen Begierde nicht zum Aufstieg zu Gott, sondern zum Absturz des Menschen. Daher bedarf der Eros einer Reinigung, damit er für den Menschen nicht der Genuss eines Augenblicks ist, sondern ein gewisser Vorgeschmack der Seligkeit wird, die auf unser ganzes Sein wartet. Gerade diese Reinigung geschieht in der christlichen Auffassung von Liebe. Liebe muss lernen, nicht Selbstzweck der eigenen Lust zu sein, die sich auf das leibliche Bedürfnis reduziert. Liebe kann aber auch nicht nur rein geistig sein. Deshalb vereinigt die christliche Liebe den Leib und den Geist zu einer vollkommenen Einheit. Es ist diese Einswerdung von Leib und Geist, die den Menschen zu dem macht, was er wirklich ist. Papst Benedikt schreibt in seiner Enzyklika: Heute wird dem Christentum der Vergangenheit vielfach Leibfeindlichkeit vorgeworfen und Tendenzen in dieser Richtung hat es auch immer gegeben. Aber die Art von Verherrlichung des Leibes, die wir heute erleben, ist trügerisch. Der zum Sex degradierte Eros wird zur Ware, zur bloßen Sache. Man kann ihn kaufen und verkaufen, ja, der Mensch selbst wird dabei zur Ware. In Wirklichkeit ist dies gerade nicht das große Ja des Menschen zu seinem Leib. Im Gegenteil, er betrachtet nun den Leib und die Geschlechtlichkeit als das bloß Materielle an sich, das er kalkulierend einsetzt und ausnützt. Es erscheint nicht als Bereich seiner Freiheit, sondern als ein Etwas, das er auf seine Weise zugleich genussvoll und unschädlich zu machen versucht. In Wirklichkeit stehen wir dabei vor einer Entwürdigung des menschlichen Leibes, der nicht mehr ins Ganze der Freiheit unserer Existenz integriert, nicht mehr lebendiger Ausdruck der Ganzheit unseres Seins ist, sondern gleichsam ins bloß Biologische zurückgestoßen wird. Die scheinbare Verherrlichung des Leibes kann ganz schnell in Hass auf die Leiblichkeit umschlagen. Demgegenüber hat der christliche Glaube immer den Menschen als das zweieinige Wesen angesehen, in dem Geist und Materie ineinander greifen und beide gerade so einen neuen Adel erfahren. Ja, Eros will uns zum Göttlichen hinreißen, uns über uns selbst hinausführen. Aber gerade darum verlangt er einen Weg des Aufstiegs, der Verzichte, der Reinigungen und Heilungen. Das ist ein ganz genialer Text, den hier Papst Benedikt in seiner Enzyklika bei der Nummer 5 aufschreibt. Es stellt sich nun die Frage, wie die erotische Liebe aufsteigen kann. Wie vollzieht sich die Reinigung des Eros? Was braucht es dazu? Damit Liebe über die Dimension der persönlichen Lust hinauswachsen kann, braucht sie zwei Dinge: die Ausschließlichkeit und die Endgültigkeit. Ausschließlichkeit meint nur dieser eine Mensch. Endgültigkeit meint für immer. So wächst die Liebe über sich selbst hinaus, ganz im Sinne des Wortes Jesu, der sagt, wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren. Wer es dagegen verliert, wird es gewinnen. Jesus hat diese Form der Liebe durch sein Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung vorgelebt und hat uns ein Beispiel gegeben, wie das eigene Opfer die Vollendung der Liebe ist. Die erotische Liebe wandelt sich im Zugehen auf den anderen vom eigenen Verlangen in ein Sich-Schenken, das Glück des anderen suchen und für ihn sorgen. Das ist die Wandlung oder die Reinigung, die geschehen muss. Auf diese Weise steigt sie auf und wird Agape. Nach dieser Liebe strebt der Mensch, der die Tugend der Liebe leben will. Natürlich ist es dem Menschen nicht immer möglich, nur in der schenkenden Liebe zu leben. Er kann nicht nur immer geben, er muss auch empfangen. Wer Liebe schenken will, muss selbst mit ihr beschenkt werden. Die Quelle der Liebe aber ist Jesus, aus dessen geöffnetem Herzen die Liebe Gottes selber entströmt. Bevor wir uns eingehender mit der Agape beschäftigen, möchte ich noch etwas über den Eros im Hinblick auf die Ehe sagen. In der Enzyklika über die Liebe geht Papst Benedikt von der Genesis aus, wo es heißt, dass Gott die Frau aus der Rippe Adams erschaffen und sie ihm als Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch an die Seite gestellt hat. Dann heißt es in der Genesis, dass der Mann Vater und Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet, und sie werden ein Fleisch sein. Sie kennen diese Zitate aus der Genesis im zweiten Kapitel. Papst Benedikt schreibt dazu: Zweierlei ist daran wichtig. Der Eros ist gleichsam wesensmäßig im Menschen selbst verankert. Adam ist auf der Suche und verlässt Vater und Mutter, um die Frau zu finden. Erst gemeinsam stellen beide die Ganzheit des Menschen dar, werden ein Fleisch miteinander. Nicht minder wichtig ist das Zweite. Der Eros verweist von der Schöpfung her den Menschen auf die Ehe, auf eine Bindung, zu der Einzigkeit und Endgültigkeit gehören. So, nur so erfüllt sich seine innere Weisung. Dem monotheistischen Gottesbild entspricht die monogame Ehe. Die auf einer ausschließlichen und endgültigen Liebe beruhende Ehe wird zur Darstellung des Verhältnisses Gottes zu seinem Volk und umgekehrt. Die Art, wie Gott liebt, wird zum Maßstab menschlicher Liebe. Diese feste Verknüpfung von Eros und Ehe in der Bibel findet kaum Parallelen in der außerbiblischen Literatur. Eingangs haben wir gefragt, ob auch die erotische Liebe zum Glauben an Gott führen könne. Die Antwort ist ganz klar: ja. Sie führt dann zu Gott, wenn sie in dieser beschriebenen Weise gereinigt ist und über sich hinauswächst, um zur Agape hochzusteigen. Wenn es uns gelingen würde, diese tiefe Bedeutung der erotischen Liebe unseren Jugendlichen und jungen Erwachsenen wieder deutlich zu machen, würden sie sich kaum so schnell von der Kirche entfernen, wenn sie sich verlieben. Tatsächlich habe ich leider schon oft die Erfahrung gemacht, dass im Grunde genommen gutgläubige, praktizierende Jugendliche nicht mehr in die heilige Messe gingen, kaum haben sie sich verliebt. Die erotische Liebe hat sie nicht zu Gott geführt, sondern hat sie von Gott weggeführt. Der Maßstab menschlicher Liebe ist also die Art, wie Gott liebt. Tatsächlich orientiert sich unsere christliche Liebe immer an Gott selber. Den Höhepunkt göttlicher Liebe bzw. Liebe in ihrer radikalsten Form finden wir natürlich im Tod Jesu am Kreuz. In seinem Tod verschenkt sich Gott selbst, um den gefallenen Menschen aufzuheben und zu retten. Das ist göttliche Liebe, das ist Agape. Hingebungsvolle, hingabevolle Liebe in vollkommenster Form. Daher ist Gott wesenhaft Liebe. Die Liebe muss von dieser Hingabe Jesu definiert werden, wenn wir von der Tugend der Liebe sprechen. Aus dem Beispiel Jesu erfassen wir, welches die Liebe als Tugend ist. Ich möchte diese Liebe Christi anhand des neuen Gebotes nun etwas konkret beschreiben und einige wesentliche Eigenschaften der Liebe herausarbeiten. Das neue Gebot Jesu lautet, Sie kennen es alle, liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Zunächst einmal, warum bezeichnet Jesus dieses Gebot als neu? Neu ist dieses Gebot, weil es erstens eine solche Formulierung für ein Gebot noch nicht gab. Man kannte freilich das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Jesu hat sozusagen beide Gebote bestätigt und in einen inneren Zusammenhang gestellt. In diesem neuen Gebot, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Und zweitens ist dieses Gebot neu, weil es die Wirklichkeit der christlichen Lebenshaltung, des christlichen Lebensstils wiedergibt. Das Neue am Christlichen ist die Liebe, die sich an der Liebe Jesu misst. Und drittens ist es neu, weil es ein Abbild der Realität des Himmels ist und die Beziehungen, wie sie im Himmel bestehen, widerspiegeln. Gehen wir nun etwas genauer ein auf dieses neue Gebot. Jesus sagt zunächst, liebt einander. Die Liebe soll also gegenseitig sein, einander lieben. Jeder soll jeden lieben. Was bewirkt die gegenseitige Liebe? Sie wissen es, es ist die Gegenwart Jesu unter uns. Jesus hat nämlich einmal gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Im Namen Jesu zusammen sein meint, in seiner Liebe verbunden sein. In dieser hingebungsvollen Liebe, wo die Menschen in seinem Namen, in seiner Liebe zusammen sind, also wo diese gegenseitige Liebe, seine Liebe, konkret gelebt wird, ist Jesus mittendrin und ganz lebendig gegenwärtig. Und das ist so in unseren Familien, unter Ehepartnern, in unseren Pfarreien und so weiter. Natürlich nicht jedes Mal, wenn Menschen zusammen sind, ist Jesus in der Mitte, sondern man muss in seinem Namen, in seiner Liebe zusammen sein, mit der Bereitschaft, einander wirklich zu lieben, bis zur Hingabe des Lebens. Oft machen wir aber die Erfahrung, dass die Liebe, die ich schenke, nicht erwidert wird. Und was dann? Ich denke, wir sollten lernen zu lieben, ohne Erwartung auf Gegenliebe. Einfach lieben um des Himmelreiches willen, um der Ehre Gottes willen, um des Neuseins als Christen willen. Auch wenn meine Liebe nicht auf Gegenliebe stößt, sollten wir weiter korrekt, anständig, freundlich, gütig, liebenswert sein. Denn Jesus sagt, wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Wenn wir aber jene lieben, die uns nicht lieben, dann erwarten wir einen großen Lohn. Wir sollen immer an der Liebe festhalten, denn das Gute, das ich tue, kann das Böse eines anderen zudecken. Das erklärt so der heilige Petrus. Vor allem haltet fest an der Liebe zueinander, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Und Paulus ermuntert uns, nie selber Böses zu tun, auch wenn die anderen es uns antun. Er schreibt im Römerbrief: Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Das ist die Liebe Christi. So hat er geliebt und so sollen wir lieben. Liebt einander, sagt also Jesus, so wie ich euch geliebt habe. Die Liebe bezieht sich auf alle Menschen. Wir sollen uns bemühen, alle Menschen zu lieben, ohne Ausnahme, ohne Unterschiede und Einteilungen zu machen. Ja, die echte Liebe teilt nicht in Kategorien ein wie sympathisch, unsympathisch, reich, arm, einflussreich, unbedeutend und so weiter. Das gibt es nicht in der wahren Liebe. Paulus lehrt uns vielmehr: Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. In Jesus sind wir tatsächlich alle Brüder und Schwestern. Und daher sollten wir nie einteilen, Kategorien machen und dann die einen vorziehen und die anderen zurücklassen. Zur gegenseitigen Liebe gehört auch die zweifellos schwer zu praktizierende Feindesliebe. Aber wenn wir vollkommen sein wollen, wie es unser himmlischer Vater ist und Jesus sagt, wir sollen es sein, in der Bergpredigt, dann müssen wir auch die Feinde zu lieben versuchen. Denn Jesus hat uns geboten: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Dann heißt es weiter: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wir sollen also lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Der Maßstab unserer Liebe ist also die Liebe Jesu selber. Die Qualität seiner Liebe sollte auch die Qualität unserer Liebe sein. Daher müssen wir uns überlegen, wie Jesus liebte, welches die Eigenschaften seiner Liebe waren. Der Höhepunkt seiner Liebe, wir haben es bereits erwähnt, war die Hingabe seines Lebens für uns Menschen, zu unserer Rettung. Jesus ist gestorben für uns. Er hat sein Leben hingegeben, damit wir das Leben haben. So sollen auch wir lieben. Das kommt in folgender Aussage Jesu zum Ausdruck: Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Johannes 15, Vers 13. Natürlich muss nicht jeder von uns sein Leben hingeben für einen Freund, wie es zum Beispiel der heilige Pater Maximilian Kolbe im KZ von Auschwitz getan hatte. Was bedeutet aber diese Hingabe des Lebens denn für uns? Auch unsere Liebe sollte bereit sein, ein Opfer zu bringen, auf etwas zu verzichten, zugunsten anderer. Gerade die Mütter und Väter unter ihnen wissen, was das heißt. Die Agape ist die Liebe, die auf einen anderen ausgerichtet ist und sich löst vom eigenen Ich. In diesem Sinn ist das Wort Jesu wichtig, der gesagt hat: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus ist gegenwärtig in jeder Person. Und die Liebe, die wir einem Menschen schenken, die ist letztlich Jesus getan. Aber genauso ist das Gegenteil wahr. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Sein Leben hingeben kann auch bedeuten, etwas von unserem Überfluss abgeben zugunsten der Ärmeren. Gerade in der Fastenzeit versuchen wir, dieses Almosengeben besonders zu praktizieren. Dazu lehrt der Apostel und Evangelist Johannes: Wenn jemand Vermögen hat und sein Herz vor dem Bruder verschließt, den er in Not sieht, wie kann die Gottesliebe in ihm bleiben? Wir können auch noch weitere Qualitäten der Liebe Jesu entdecken. Die Liebe Jesu ist eine treue Liebe. Das heißt, bei Jesus gibt es keine Möglichkeit, dass er uns seine Liebe wegnimmt. So sollte es auch bei uns sein. Trotz aller Enttäuschung sollen wir die Liebe nie jemandem aufkünden. Wir haben bereits das berühmte Wort des heiligen Paulus gehört. Er lehrt, bleibt niemand etwas schuldig. Nur die Liebe schuldet ihr einander immer. Immer. Und nicht nur dann, wenn es uns gerade passt. Immer schulden wir einander die Liebe. In die gleiche Richtung geht ein anderes Paulus-Wort aus dem 1. Korintherbrief. Er sagt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und im Kolosserbrief schreibt er, vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. Treue Liebe bedeutet demnach, auch dann zu lieben, wenn es uns nicht gerade darum ist. Auf keinen Fall dürfen wir anfangen, jemanden zu hassen. Das lehrt uns insbesondere der heilige Johannes, der eindrücklich schreibt, jeder, der seinen Bruder nicht liebt, ist nicht aus Gott. Und noch mehr, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Daher soll unsere Liebe treu und ausdauernd sein. Wenn wir weiter auf die Liebe Jesu schauen, stellen wir schnell fest, dass er eine barmherzige Liebe hatte. Dies drückte sich besonders in der Vergebung gegenüber seinen Verfolgern aus. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So sollen auch wir stets bereit sein, einander zu verzeihen, bereit sein, uns miteinander zu versöhnen, bereit sein, einander Schuld nachzulassen. In Liebe und Güte sollen wir einander ertragen, einander vergeben, wie Paulus sagt, seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Die barmherzige Liebe des Herrn empfangen wir ja immer als Erste und deshalb sollen auch wir barmherzige Liebe üben. Das Vorbild der Liebe Jesu drängt uns dann, jeweils den ersten Schritt zu tun. Können wir uns Jesus vorstellen als einer, der immer darauf gewartet hat, dass die anderen zu ihm kommen? Sicher haben jeweils viele Leute Jesus gesucht. Er aber hat sich ihnen nicht entzogen. Er ist immer wieder auf sie zugegangen, weil er voll Liebe für die Menschen war. So können auch wir in Liebe auf andere zugehen, besonders in Konfliktsituationen, und nicht warten, bis der andere zuerst kommt, denn wahrscheinlich wird der andere nicht kommen. Daher liegt es an uns, den ersten Schritt zu machen. Unsere Liebe soll nicht eine theoretische sein, sondern konkret werden. Es genügt nicht, schöne Worte zu machen, es braucht auch konkrete Taten. Johannes sagt, meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Die Liebe Jesu ist weiter eine reine Liebe, die aus einem reinen Herzen kommt, die keine böse Absicht kennt, die nicht nach Begierlichkeit strebt. Es ist also nicht Eros, sondern eben die über sich hinausgehende Agape. So sollte es auch bei uns sein. Paulus sagt im 1. Timotheusbrief, das Ziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und wenn es einmal einen Konflikt gibt, in dem ich wirklich unschuldig bin, dann hilft uns das Wort des Petrus, antwortet bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen. Dann werden die, die euch beschimpfen, weil ihr in Gemeinschaft mit Christus ein rechtschaffenes Leben führt, sich wegen ihrer Verleumdungen schämen müssen. Und er fügt hinzu, es ist besser für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse. Eine letzte Eigenschaft der Liebe Jesu, die ich hier herausstellen möchte, ist seine Liebe in Wahrheit, eine Liebe zur Wahrheit. Das sieht man daran, dass Jesus sich jedes Mal sehr ereiferte, wenn die Wahrheit des Vaters auf dem Spiel stand, wenn die Ehre des Vaters geschädigt wurde. Zum Beispiel hat er vehement die Händler aus dem Tempel vertrieben oder die Pharisäer und Schriftgelehrten Heuchler und Schlangenbrut genannt, weil sie die Ehre des Vaters gelästert haben. So war sein Einsatz für die Wahrheit ein Feuer der Liebe. Und daher sollen auch wir uns an die Wahrheit halten und sie verteidigen. Mit Liebe, aber doch klar und deutlich, denn es geht letztlich nicht um uns, sondern um die Ehre unseres Vaters im Himmel, unseren Schöpfer. Auch Paulus ermahnt die Christen von Ephesus, wir wollen uns von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten. All diese Qualitäten der Liebe Jesu kommen in einem wunderschönen Text des heiligen Paulus aus dem 1. Korintherbrief zum Ausdruck. Es ist das Hohelied der Liebe, das Sie sicher auch kennen, in dem Paulus schreibt, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie reifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Und am Schluss sagt er, für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Diese Form der Liebe ist uns zusammen mit dem Glauben und der Hoffnung im Bad der Taufe geschenkt worden. In der Firmung wurde diese Gnade bekräftigt und vollendet. Wir sind also glaubens-, hoffnungs- und liebesfähig. Aber alle drei göttlichen Tugenden sollen sich mehr und mehr in uns entfalten. Und daher beten wir im Rosenkranz zu Beginn jeweils, vermehre in uns den Glauben, stärke in uns die Hoffnung, entzünde in uns die Liebe. Es gäbe noch vieles über die Liebe zu sagen. Es gäbe noch viele andere beachtenswerte Texte aus der Bibel, die wir noch zitieren könnten. Aber langsam muss ich ja zum Schluss kommen. Daher noch kurz dies. Dass Gott uns Menschen liebt, ja, dass er die Liebe ist, haben wir gesehen. Wie aber können wir Gott lieben? Jesus sagt, dass die angemessene Antwort auf die Liebe Gottes das Halten der Gebote ist. Er sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Der Apostel Johannes nimmt dieses Wort auf und schreibt in seinem ersten Brief, denn die Liebe zu Gott besteht darin, dass wir seine Gebote halten. Das Befolgen der Gebote wird die Liebe zu Gott, durch das Befolgen der Gebote wird die Liebe zu Gott ebenfalls wechselseitig. Er liebt uns und gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen, und wir lieben ihn und halten fest an seinen Weisungen.
Jesus, der in uns die Liebe entzünde. Thema heute in unserer Grundkurs des Glaubens-Sendung. Der dritte Teil ist es von unserer kleinen Reihe zu den sogenannten göttlichen Tugenden zu Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir hörten Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz. Hat er eingangs gesagt in seinem ersten Teil, dass der Maßstab unserer Liebe die Liebe Gottes ist, die Art, wie Gott liebt. Dann schaut man also darauf, wie Gott liebt, und das sieht man am allerdeutlichsten in Kreuz und Tod Jesu Christi. Gott schenkt sich selbst. Und wenn uns dann Jesus ein neues Gebot gibt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, dann muss man eben schauen, was heißt das zunächst? Das heißt zunächst einander, also man soll alle Menschen lieben, ohne einzuteilen oder etwa auf Gegenliebe zu hoffen, die zu erwarten. Und die Eigenschaften dieser Liebe Jesu sind zunächst einmal, wenn man auf das Kreuz schaut, er hat sein Leben hingegeben, damit wir das Leben haben. Also das sollen wir auch so uns zum Vorbild nehmen, wie auch immer das dann in unserem Leben konkret aussehen kann. Jesu Liebe ist treu, sie ist barmherzig, rein, und es ist eine Liebe in Wahrheit. Das ist der christliche Sinn der Liebe, und darin bindet sie sich dann zusammen mit den beiden anderen Tugenden des Glaubens und der Hoffnung. Bei all unserer Mühe sollen wir trotzdem nicht vergessen, diese drei Tugenden sind uns geschenkt. Liebe, Glaube, Hoffnung, die sind uns geschenkt worden im Bad der Taufe. Eine erste Anruferin, ein erster Anrufer hat uns bereits erreicht. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Dönis. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Hier ist Brigitte Götzen in Düsseldorf.
Grüß Gott, Frau Götzen.
Das ist mein Fastenthema. Das haben Sie voll erwischt, die Liebe. Und zwar habe ich mir so vorgenommen, das ist mir zugewachsen, weil ich, also ich bin nun geh- und sehbehindert, brauche Hilfe und bin im Moment in einer auch ziemlich großen finanziellen Schwierigkeit und es laufen mir einfach die Freunde weg und zwar in Scharen. Freundschaften über Jahrzehnte, die Leute auch ohne Begründung, sie erklären mir gar nicht, was los ist, auch wenn ich sie darum bitte, sie sind einfach nicht da. Das kann man jetzt nicht flächendeckend sagen, aber es ist doch erschreckend, vielleicht 80% sind weg. Und für mich ist jetzt einfach, ich kann jetzt im Moment, ich konnte früher gut lieben, weil ich einfach Gott liebe und die Liebe, die ist sozusagen übergelaufen, wie so ein Milchtöpfchen auf die anderen um mich herum. Und jetzt habe ich da Schwierigkeiten mit der Liebe. Also diese Agape, dass ich dann weiter lieben soll, ja, wo in einen luftleeren Raum rein oder Leute, die mich eigentlich nur aus bestimmten Gründen gerne gehabt haben, da habe ich ganz, ganz große Probleme. Also ich bleibe allein im Moment mit meinem Gott und hoffe, dass er die Liebe wieder aufbaut in meinem Herzen.
Danke, Frau Götzen, für diesen Anruf. Pfarrer Rellstab, was macht man mit diesem Problem?
Ja, so Probleme gibt es natürlich immer wieder. Das ist ja sehr, sehr traurig, dass so viele Menschen sie jetzt verlassen. Es gibt ja tatsächlich nur die eine Möglichkeit, sich umso mehr an die Liebe des Herrn zu klammern. Da sind sie im Grunde genommen in derselben Situation wie viele Gottgeweihte in den Klöstern, wie wir Priester, die Quelle der Liebe immer einfach wieder anzapfen. Auch uns strömt manchmal ein sehr steifer Wind entgegen, bläst einem steifer Wind entgegen, ein kalter Wind. Jetzt sehen wir es auch zum Beispiel beim Papst, wie sehr, dass er angefochten und angegriffen wird. Und das geht sehr auf das Seelische. Und je nachdem, was man damit macht, kann es einem fast zerbrechen. Oder eben man stürzt sich umso mehr oder man legt sich umso mehr in die Liebe Gottes. Man betrachtet seine Liebe und man lässt sich von ihm all das schenken, was man von den Menschen nicht empfängt. Das ist der einzige Weg, das ist dann die Liebe leben. Einerseits die Liebe empfangen, wie ich das versucht habe zu erklären in diesem Vortrag, und andererseits eben, dass wir doch die Liebe einfach nie aufkünden. Die treue Liebe, die eben auch in die Vergebung hineingeht, dass sie ganz bewusst halt all diesen Menschen, die sie jetzt verlassen haben oder die sie aus falschen Motiven geliebt hatten und jetzt eben nicht mehr lieben, dass sie ihnen vergeben, verzeihen. Und dann sind sie ganz in der Liebe Jesu, dann sind sie in dieser starken, übernatürlichen Liebe hineingenommen. Und dann wird Gott ihnen all diese Liebe hundertfach, tausendfach vergelten. Also geben Sie nicht auf, wagen Sie es weiter. Sie haben ein Leben lang versucht zu lieben, auch jetzt in dieser schwierigen Situation, tun Sie es weiter. Und Gott wird Ihnen auch wieder eine neue Tür öffnen, da bin ich überzeugt.
Dankeschön, Frau Rellstab. Das hat mir gut getan. Danke.
Danke Ihnen. Gottes Segen, viel Kraft für Sie. Auf Wiederhören.
Ja, Wiederhören.
Aus München hat uns Frau Wirz angerufen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich wollte nur noch etwas zu der Liebe sagen. Und zwar, unsere Seele birgt da ein Geheimnis. Desto mehr die Fähigkeit wir besitzen, uns vor Gott zu erniedrigen, desto mehr strahlt die Liebe Gottes in unsere Seele ein. Das kann so weit führen, dass wir unser absolutes Nichts vor Gott erkennen und dadurch zur Vereinigung mit Gott gelangen. Das ist etwas Mystisches. Aber wenn man so die Liebe erfährt, hat man gar keine Schwierigkeiten, andere Menschen dann auch zu lieben. Aber diese Erfahrung gibt es auch. Ja, dass desto mehr der Mensch sich vor Gott erniedrigt, desto mehr ist er fähig zu lieben.
Ja, danke für Ihren Anruf, Pfarrer Rellstab. Hier haben wir ein sehr altes geistliches Motiv angesprochen.
Ja, ich könnte es nicht besser sagen, als das jetzt Frau Wirz gesagt hat. Also ist tatsächlich so, die Liebe, wenn man sie ganz auf Gott hin lebt, aus Gott empfängt, dann wird sie etwas Mystisches. Und da gibt es Dimensionen, die Heiligen gehabt haben, von denen wir keine Ahnung haben, dass eben das allgemeine Geschwätz, Entschuldigung, wenn ich so sage, über die Liebe, die wir so in, eben in dem, was Sie am Anfang auch zitiert haben, Herr Dornis, da ist das wirklich ein im Grunde genommen ein Abklatsch der Liebe, der wahren Liebe. Je mehr, dass wir uns erniedrigen vor Gott, je mehr wir den Weg mit Gott gehen, umso mehr verstehen wir, was die Liebe ist. Und umso mehr werden wir auch gerade durch die Schwierigkeiten hineingenommen in eine mystische Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist ganz klar so, ja.
Und dafür haben wir ja auch, wenn wir ehrlich sind, auch ganz in unserem alltäglichen Leben ja auch durchaus Beispiele, dass wir auch in der normalen, in Anführungszeichen, Liebe auch, dass die nur gelingen kann, wenn wir uns selbst nicht so wichtig nehmen. Und nichts anderes meint ja dieses Motiv, sich vor Gott zu erniedrigen. Das heißt, sich einfach selbst nicht so wichtig zu nehmen und von sich selbst Abstand zu nehmen.
Das ist richtig. Liebe hat immer auch mit Demut, mit Nichtssein vor Gott zu tun. Das ist richtig.
Nun haben Sie dieses neue Gebot Jesu erwähnt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wir verbinden ja eigentlich mit Liebe oder halten es für eine ganz, ganz wesentliche Eigenschaft, dass wir dazu frei sein müssen. Und jetzt sagt Jesus aber uns, gibt er uns ein Gebot. Und vielleicht sitzt jetzt manche da und denkt, na, kann man sowas eigentlich gebieten? Geht das?
Offensichtlich geht es, sonst würde sie Jesus nicht machen. Es ist eine Herausforderung für uns Menschen natürlich, die Liebe wirklich als etwas ganz, ganz Wesentliches, eben als das Höchste, für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber am höchsten unter ihnen ist die Liebe, dass wir diese Liebe wirklich ernst nehmen und uns mit allen Kräften darum bemühen. Ich denke, das ist der Grund, dass Jesus das sagt.
Also einerseits. Ja, bitte? Sagen Sie, es hat nicht so sehr diesen Befehlscharakter, sondern es hat eher den Ermutigungscharakter, indem er uns sagt, ihr seid dazu fähig. Ihr könnt das. Ja, ihr könnt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe.
Genau. Ist ein Befehl. Wir können ja schwer auf Befehl irgendetwas tun. Sonst sind wir der Sklaven. Einfach nur Befehle ausführen, das ist ja nicht ganz richtig, sondern es soll ein Ausdruck der Liebe sein. Nur Befehle hinnehmen, das geht nicht. Das erniedrigt uns als Menschen. Wir sollten in der Freiheit uns wirklich von ganzem Herzen bemühen um diese vollkommene Liebe. Jesus legt immer einen hohen Maßstab an. Er erwartet etwas von uns, er traut uns etwas zu und er gibt uns auch die Gnade dazu, dass wir wirklich auch eine opferbereite Liebe haben können. Dass wir nicht nur an uns selber denken, irgendwie die Liebe als etwas Sentimentales oder eben etwas, das einem einfach gut tut, anschauen, sondern das einem einfach etwas kostet.
Und was auch mit dieser Sentimentalität in vielerlei Hinsicht vielleicht nicht verwechselt werden sollte, wir haben es von Ihnen erfahren, gerade als Sie die Eigenschaften der Liebe Jesu aufgezählt haben. Eigentlich sind das Eigenschaften, die jetzt nichts mit einer Art oberflächlicher Sympathie zu tun haben oder so, sondern eine Liebe, die immer für den anderen wirklich das Allerbeste will. Und vielleicht, weil Sie das auch die Feindesliebe erwähnt haben, das fällt uns ja immer schwer, wo man sagt, Mensch, der kommt zur Tür rein und da geht's einfach bei mir, gehen die Jalousien runter, von Sympathie kann da wirklich nicht die Rede sein. Und da haben Sie jetzt gesagt, aber da ist Liebe auch möglich. Das heißt, ich muss mich von diesen Sympathiegefühlen und so weiter gar nicht leiten lassen, sondern ich muss ihm wirklich das von Herzen das Beste wünschen. Das geht, sagen Sie.
Das geht, ja, das geht. Aber das ist nicht einfach. Niemand sagt, dass die Liebe etwas Einfaches ist. Gerade auch die Feindesliebe nicht. Mhm. Wir sollen uns immer wieder darum bemühen. Jeder von uns hat diesen Kampf im täglichen Leben. Jeder hat seine Situationen, wo er an die Grenze seiner Liebesfähigkeit kommt. Und er merkt, ohne den Herrn geht es letztlich nicht. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir halt auch unsere Liebe wieder reinigen lassen durch das Sakrament der Versöhnung, da wo wir versagt haben, damit die Liebe noch mehr wachsen kann. Also wir wissen, auch Jesus hat es etwas gekostet. Vater, gib, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und halt dieses Wort, das ich auch zitiert habe, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn ich jetzt einem Menschen, der mir wirklich auf die Nerven geht, nicht mehr in Liebe begegnen kann. Natürlich gibt es solche Menschen, das ist unbestritten. Vielleicht sind auch wir solche Menschen für andere, wir wissen es gar nicht. Wenn wir hier irgendwo hinkommen, dann rollen die Leute die Augen oder denken, ach, jetzt kommt der wieder. Und einfach daran denken, dass wir uns nicht einfach dispensieren dürfen von der Liebe, dass wir es immer wieder neu wagen müssen. Es ist immer wieder ein neues Wagnis. Das haben wir nie ausgelernt.
Eine Anruferin haben wir noch bei uns. Sie möchte eine Frage zur Liebe zur Kirche stellen. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott, vielen Dank für die Sendung. Herr Pfarrer, ich möchte in Korinther, Sie müssen mich korrigieren, aber die ist über die Liebe zur Kirche. Christus ist der Bräutigam und liebt seine Braut, die Kirche, so wie der Mann die Frau liebt. Und mit diesem Beispiel habe ich Probleme. Ich finde, Entschuldigung, aber ich finde, vielleicht zitiere ich das nicht richtig, ich finde es zu hochgegriffen. Ich finde, das ist irgendwie, es fehlt die Abstufung irgendwie, die Liebe zu, vielleicht könnten Sie mir helfen oder vielleicht kennen Sie die Stelle.
Ja, natürlich kenne ich die Stelle. Das ist Epheser Kapitel 5, wo Paulus vergleicht die eheliche Liebe wie die Liebe Christi zu seiner Kirche, zu seiner Braut. Er ist der Bräutigam und die Kirche ist seine Braut. Das ist ein Ausdruck, ein Bild für die Liebe, die innerhalb der ehelichen Gemeinschaft vorhanden sein soll. Und auch an diesem Bild können wir die Qualitäten der Liebe Jesu herausarbeiten. Auch hier sieht man, dass es eine treue Liebe ist, auch wenn die Braut manchmal, eben die Kirche, nicht immer ganz im Gehorsam gegenüber dem Bräutigam ist, gegenüber Christus ist, kündet er seine Liebe nie auf. Und darum geht es, dass es eine wirklich treue, nicht erotische, sondern eine tief hingebungsvolle Liebe ist. Für diese Braut hat er sein Leben hingegeben. Und so soll die Liebe zwischen Mann und Frau auch bis zur Hingabe des eigenen Lebens gehen.
Danke für Ihren Anruf und diese Frage. Alles Gute auch für Sie. Gottes Segen. Danke, Pfarrer Rellstab, für diesen Grundkurs, für diese Blicke, auch für die ganze Reihe, für diesen Einblick in diese göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe. Sie haben es uns gesagt, alle drei sind uns geschenkt worden. Ziemlich hoher Anspruch, aber gleichzeitig, wie das immer bei uns Christen ebenso ist, gleichzeitig können wir darauf vertrauen, dass Gott uns das schenkt und dass er uns alles dazu gibt, damit wir das Ziel erreichen. Und ja, darum in diesem Sinne, damit uns das gelingen mag, möchten wir Sie wie immer zum Abschluss der Sendung um Ihren Segen bitten.
Ja, gerne. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Fridolin, des Landespatrones unseres Kantons Glarus, in dem ich lebe, allen Engel und Heiligen segne und erfülle sie mit Glaube, Hoffnung, Liebe, mit Vertrauen in Gottes Hilfe und seinem Beistand, erschütze sie vor allen Mächten der Finsternis, schenke ihnen Gesundheit an Körper, Seele und Geist, führe sie in eine immer tiefere Gemeinschaft mit ihm und bewahre sie für das ewige Leben. Dreifaltiger, mächtig und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.